Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football mit mir, Joscha Balle, und Sakko auf der anderen Seite. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Frohes Neues, Josch.
Hi, lange Winterpause gehabt. Wie ihr vielleicht noch wisst oder vielleicht auch schon wieder vergessen habt, wir unterhalten uns jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball, von ganz praktischen Themen, wie coache ich auf dem Platz, wie kann ich meine Übungen besser machen, bis hin zu übergeordneten Themen, wo wir über ja gesellschaftliche Dinge fast schon, die den Kinder- und Jugendfußball betreffen, uns unterhalten. Und das decken wir hier alles ab. Und wir haben uns für dieses Jahr einige neue Formate überlegt, auch was den Podcast angeht. Wir starten da auch schon in diesem Podcast oder in dieser Folge damit. Ich hätte aber gesagt, Sakko, lass uns mal direkt nochmal einen Schritt zurückgehen und uns über das Jahr 2023 unterhalten, sozusagen das Kinder- und Jugendfußballjahr 2023. Und wir haben uns vorgenommen, dass jeder sich drei Sachen überlegt, die ihm aufgefallen sind im vergangenen Jahr, was das Thema Jugendfußball angeht und was er irgendwie mitgenommen hat oder für sich irgendwie kennengelernt hat, neu oder wiederentdeckt hat oder wo er erleuchtet wurde von einer anderen Person. Jeder von uns hat drei Punkte mitgebracht und ich hätte gesagt, Sakko, fang du doch mal an. Was ist denn dein erster Punkt? Dann komme ich mit meinem ersten Punkt, dann du mit deinem zweiten, dann ich mit meinem zweiten und dann können wir uns die Bälle immer so hin und her spielen. Ich bin gespannt, was dein erster Punkt ist beim Thema Rückblick 2023.
Ich habe die Überschrift gewählt für diesen Punkt: Bambinis brauchen keine Regeln. Und das ist was, das mir tatsächlich extrem im Gedächtnis geblieben ist. Die Veranstaltung im Rahmen der Coaching Days, die wir im Sommer in Südtirol, das war Italien, oder? Also dann schon Italien.
Ja.
Habe ich vorher noch überlegt. Hatten. Da haben wir mit quasi im ganzen Verein und wir hatten irgendwie knapp 80 Kids auf dem Platz und selber mit einigen Trainern vor Ort und haben mit den Trainern aus des Vereins dann die Übungen beschrieben, über die Kids geredet, über Training gesprochen, Fortbildungen am Abend gegeben und so weiter, also so wie die Coaching Days ablaufen. Und ausnahmsweise, das machen wir ja sonst eigentlich nicht, hatten wir auch eine Bambini, also G-Jugend-Gruppe da. Machen wir sonst nicht, weil wir halt sagen, okay, wir können die einfach bespaßen für eine Stunde, anderthalb, aber dass wir da einem Trainer dann, also dass wir da die Ruhe haben, dem Trainer noch was zu erklären, währenddessen ist einfach halt nicht möglich, bedingt durch die Gruppe. Und dieses Jahr hatten wir sie aber dabei, weil das Format anders war und wir mehr Trainer hatten. Und so kam ich in den Genuss, mal wieder eine Bambini zu trainieren. Das letzte Mal ist schon sehr lange her. Ist ja mit auch ein Grund, warum wir bei uns auf der Plattform lange eigentlich keinen wirklich spezifischen Bambini-Content hatten, weil wir beide einfach gesagt haben, okay, wir sind da keine Experten in dem Bereich, deswegen wollen wir da auch nichts Halbgares aufnehmen und dann zur Verfügung stellen, dann klappt's nicht. Haben uns ja über Partner dann wie mit der Heidelberger Ballschule dafür entschlossen, polysportive Dinge mit aufzunehmen oder auch mit den Rabauken von St. Pauli. Deswegen finden sich da die Inhalte, sind aber eben nicht von uns. Und so kam ich dann dazu, mal wieder eine Bambini zu trainieren. Ich habe also im Stationsbetrieb, ich hatte etwas aufgebaut und im Kopf schon einen Plan, okay, ich mache es dann einfacher, wenn ich dann die Kleinsten bekomme, weil mit denen wird es nicht funktionieren. Habe es dann so eine Minute laufen lassen von den 10, die wir so zur Verfügung hatten, habe gemerkt, okay, das ist, also ich bekomme sie 10 Minuten lang da irgendwie durchgedrückt, aber nur mit massivem Energieeinsatz von meiner Seite und wahrscheinlich dann Stress auf der Seite der Kinder. Hat dann gesagt, okay, Moment, macht mal die 5 Hütchen da raus. Die 2 Mannschaften hier, 4 gelbe Leibchen hier, 4 in bunt und dann kicken wir. Und dann habe ich gesagt, ich spiele da ein bisschen mit bei der einen Mannschaft. Ja, und sind dann in dem Feld und die Kids dribbeln dann halt. Da waren ja auch 2 dabei, die haben sich ja nur geprügelt. Ihr könnt sich vielleicht erinnern. Also so im Spaß halt, da haben die halt mehr gewrestelt. Also die hatten jetzt nicht die ganze Zeit Interesse am Ball. Und die Kids laufen dann, und ich laufe dann so ein bisschen her, diesen Pulk, und die laufen aus dem Spielfeld raus, also über die Linie. Und da sag ich dann und fange an zu intervenieren, ey, stopp, ihr seid im Aus, hey, komm, schaut mal, da sind die Hütchen, ey, da ist die Auslinie, kommt mal wieder zurück. Und da habe ich gemerkt, das ist denen scheißegal. Also es war ihnen egal, A, dass da die Linie ist, und B, dass ich da auch was sage. Für sie ging es in dem Moment auch nur um die Sache, die sind halt den Ball hinterhergerannt. Und da habe ich mich so erwischt, das war so ein Klick dann in meinem Kopf, da habe ich gesagt, Moment, also wir müssen ja nicht, die müssen sich ja nicht an meine Regeln jetzt halten, wenn die sich alle bewegen und Spaß haben und einen Ball am Fuß, dann ist es doch der Sinn von dem, was ich hier mache. Also warum presse ich sie denn jetzt in meine Regeln? Im Rahmen dieses Spiels, ja, ob der Ball jetzt da 5 Meter im Aus ist oder nicht, ist, wenn es denen egal ist, darf es mir auch egal sein. Ja, und das fand ich eine sehr irgendwie auch tiefgreifend philosophische Erkenntnis, so dieses sich selbst dann halt auch zurückzunehmen und zu sagen, es ist halt auch einfach nicht wichtig. Es ist scheißegal. In meinem Erwachsenenkopf ist es natürlich, widerstrebt mir das massiv, aber wenn es für die egal ist und sie den Sinn von Training, nämlich irgendwie Bewegung und Spaß, erfüllen auf ihre Weise, dann darf das doch auch in Ordnung sein.
Ja, finde ich interessant. Ich glaube aber, dass, also das jetzt in dem Kontext, in dem wir uns da bewegt haben, mit dieser Gruppe, die man einmal am Tag hatte für 20 Minuten, dass es da machbar ist. Wenn ich jetzt aber eine Bambini trainiere in einem Verein und es sind halt 25 Kinder, eine gewisse Struktur brauche ich schon. Ich glaube, ich bestimme dir dazu, dass man wegkommen muss von dem Gedanken, wir müssen jetzt trainieren und müssen da irgendwie Inhalte denen vermitteln. Das ist einfach bei 80% der Bambini-Kinder kognitiv noch nicht möglich und auch nicht notwendig. Die sollen erstmal so viel Bock auf das Training haben, dass sie die nächsten 4 Jahre wiederkommen. Aber ich brauche schon irgendwie eine Struktur da drin, würde ich jetzt mal behaupten. Und irgendwas, das also nur ein Ball, also ist, ich meine, ganz ehrlich, am Ende ist es bei vielen F- und E-Jugendmannschaften auch so, wenn ich merke und mal richtig bemerken würde, wie die sich vor dem Training bewegen, was die gerade für Spielchen machen, dann könnte ich mich als Trainer auch mal zurücknehmen und 1,5 Stunden gar nichts sagen und das Training sozusagen gar nicht starten, sondern ich merke einfach, hey, die spielen da gerade geil ein 4-gegen-2, haben sie sich selber aufgebaut oder die schlagen sich Flugbälle über den ganzen Platz, so. Also ich muss ja nicht immer in diesem Trainingskontext bleiben, aber im Bambini-Bereich kann ich mir halt vorstellen, dass es relativ schnell umschlägt zu jetzt heult einer oder es spielen nur 5 Stück und die anderen 10 Stück haben nichts mehr von dem Spaß, der da gerade stattfindet.
Ja, ich denke auch, also allgemein gültig ist es nicht. Ich muss ja irgendeine Form von Trainingsbetrieb gestalten. Aber das ist auch der Punkt, den wir auch mit den Trainern vor Ort immer wieder haben. Ist ja, wir haben ja diese Momentaufnahme von so einer Mannschaft. Wir sind ja jetzt gerade hier. Dadurch ist es mir extrem aufgefallen und irgendwie hat mich stärker zum Reflektieren angeregt, als jetzt eine sehr gute E-Jugendmannschaft, die sich top benimmt, wo die Übungen richtig fetzen, wo ich sage, geiles Training. Aber bei einer Bambini würde ich halt da, wenn sie ins Austribbeln die ganze Zeit, nicht sagen, geiles Training. Das hat mich so eben aus meinem Trainerkopf zum Nachdenken gebracht, weil vielleicht haben wir diese Grenzen auch bei den älteren Teams, die wir gar nicht so sehr brauchen, also unsere eigenen Grenzen im Kopf zu, was ist gutes Training, was ist schlechtes Training. Und da bin ich voll bei dir. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, also ist ja irgendwo auch eine Erziehung für die Kinder, den mit der Zeit beizubringen, das läuft so und wir haben jetzt mal 5 Minuten, wo wir vielleicht uns konzentrieren und eine Aufgabe haben, die auch für den Kopf anstrengend ist, aber dann gehen wir wieder ins Kicken. Und das wäre eine geile Periodisierung eigentlich für eine Bambini-Saison, zu sagen, wir starten mit 100% freiem Spiel und landen am Ende irgendwo bei 30% Übungszeit, das können ja dann auch kleine Spielformen sein, und dem freien Spiel zu 70%. Dass ich sage, ich steige einfach jeden Monat die Minuten, die ich von ihnen abverlange, in einem konzentrierten Lernumfeld und lande dann am Ende bei einer Zahl, wo ich sage, okay, guck mal, jetzt ist gut. Das könnte auch eigentlich ein interessanter Ansatz sein. Also für eine Periodisierung und für so einen Lernzielkatalog. Also was möchte ich, dass die Kinder am Ende der Bambini können? Und sicher kein Slalom-Dribbling mit beiden Füßen, so ein Scheiß. Also, aber sie haben verstanden, was Training ist und können sich für x Minuten konzentrieren. Das wäre irgendwie, also es fällt mir jetzt so spontan ein, aber es ist, glaube ich, mit dem, was du gesagt hast, hat mich das auf die Idee gebracht.
Ja, guter Ansatz auf jeden Fall. Oder wolltest du noch was ausführen?
Ich wollte nichts sagen, nee, ich bin gespannt auf deinen Punkt.
Achso. Den kannst du doch lesen schon. und zwar, mein erster Punkt ist, und das ist einfach eine Erkenntnis, die ich schon lange im Kopf hatte und die ich aber im Laufe des Jahres 2023 bestätigt haben wollte sozusagen und das an möglichst vielen Veranstaltungen und möglichst vielen Gruppen auch und Leistungsniveaus getestet habe. Torschussformen zu Beginn eines Trainings machen dein Training besser, ist meine erste Erkenntnis. Was bedeutet das? Ich würde behaupten, 80% meiner Trainings starte ich mittlerweile mit irgendeiner Übungsform oder irgendeinem Wettkampf, wo der Torschuss ganz klar im Fokus steht. Und wir sind ja sehr lange oder immer noch starke Verfechter von so Formen wie Chaosball, also ein Spielfeld aufbauen und dann zwei verschiedene Spielrichtungen vorgeben und dann herrscht da so ein Chaos, wenn die sich halt kreuzen und queren und alle sind in Bewegung. Das ist auch super, würde ich auch jedes Mal machen, aber oftmals ist es halt materialtechnisch schon sehr aufwendig, zwei E-Jugendtore und vier Minitore sich zu organisieren, wenn parallel noch drei andere Mannschaften trainieren. Und da bin ich mittlerweile weg von und ich starte eigentlich immer mit irgendeinem Torschusswettkampf. Also jetzt, wenn man bei uns auf der Plattform unterwegs ist, Torschussrundlauf zum Beispiel oder was gibt's noch? Kopfballrundlauf beziehungsweise Torschussrundlauf im Hütchenwald zum Beispiel. Gibt ja ein paar Übungen, gibt's ja. Und die führen einfach dazu, dass von Sekunde 1 an Spannung im Training drin ist, die Kinder Bock haben, es laut ist, alle irgendwie in Bewegung sind, alle ein Stück weit Erfolgserlebnisse haben. Und es zieht sich dann, hatte ich immer jetzt das Gefühl, durchs komplette Training. So, weil dieses sofortige Ansteuern, dieses ich möchte aufs Tor knallen, ich möchte dem Gegner irgendwie überwinden, ich möchte einen geilen Abschluss haben wie Mbappé oder irgendjemand anders, dem sie nacheifern, das sorgt einfach für so langfristig nochmal eine Nachwirkung in den Gehirnen der Spieler, dass ich mich viel, viel leichter tue im Rest des Trainings, meiner Erfahrung nach. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht oder glaubst du, dass sich das irgendwann abnutzt?
Naja, wenn ich jetzt irgendwie dran denke, was machen Kinder, wenn sie auf den Platz gehen? Also auch in ihrer Freizeit. Da stehen sich ja nicht zwei Kinder gegenüber und passen den Ball hin und her oder trainieren. Finden bleibt manchmal, aber in erster Linie legst du den Ball hin und franzt aufs Tor. Ist ja auch, was viele Trainer am ehesten stört, ist ja irgendwie der Ballsatz liegt da, die Kinder nehmen den sich und schießen dann aufs Tor. Das ist ja dann auch was, das ich häufig gesehen habe, dass es reguliert und reglementiert wird. Ja, heißt, ich bin voll irgendwie in dem, was die Kids wollen. Wir sagen ja auch oft, wir fangen ja mit einem Spiel auch beispielsweise gerne an. Also warum im Abschlussspiel warten, zum Schluss so eine Belohnung machen, wenn es eigentlich ein zentraler Bestandteil ist, der Motivation, warum Kinder überhaupt ins Training kommen. Und Torschuss gehört da, glaube ich, genauso dazu. Deswegen finde ich die Idee cool. Plus könnte ich das eigentlich zu so einer, was ist denn das Pendant, zu der After-Show-Party, was wir mal beschrieben hatten, gibt es da irgendwie
Pre-Show,
Early Bird. Wir könnten eigentlich so Early Bird Übungen machen. Heißt, wer 15 Minuten vor dem Training kommt, der bekommt noch diese coole Torschussform mit. Das ist ja oft was, das ich gar nicht so sehr als Trainer vielleicht irgendwie beobachten muss. Und dass sie dann auch irgendwann selbst organisiert als Teams gegeneinander spielen können. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel an Knipser denke, Torschussrundlauf auch.
SIP-Torschuss.
Es stimmt, SIP-Torschuss ist wahrscheinlich prädestiniert. Und das ist ja ein selbst organisiertes Spiel im besten Fall. Also die Kids spielen ja auch sowas wie Elverkönig oder WM, also da, wo du, wenn du Tor schießt, in die nächste Runde kommst. Das bekommen sie ja auch hin, sind ja auch keine einfachen Spiele. Also geht es ja um Punkte, Regeln, Tore zählen, ja, nein. Da finde ich es cool. Also jetzt bringe ich dir einfach den Einwand, den ich bei 50% der Hörer schon vorausahne. jetzt kommen die da im Winter auch noch, den wir aktuell haben, auf den Platz, du gibst ihnen den Ball und lässt sie erstmal volle Kraft aufs Tor schießen. Hast du keine Angst vor Verletzungen, Joscha?
Ich glaube, also bis zu einem gewissen Alter ist es kein Problem, wenn ein Kind, das 10 Jahre alt ist, nach 2 Torschüssen Probleme in der Leiste bekommt, dann ist das Kind, glaube ich, schon im Brunnen gefallen und ich muss mir andere Gedanken machen, beziehungsweise sollte vielleicht mal mit den Eltern reden, ob sie nicht mit dem Kind noch einen Ausgleichssport haben, weil oftmals ist das ja irgendwie über eine muskuläre Disbalance oder andere Geschichten geartet, solche Schmerzen. Deshalb glaube ich, ist das kein Problem. Vor allem, wenn ich die Intensität und auch die Abstände anpasse. Also geht ja nicht darum, dass die von der Mittellinie loslaufen, in einem Vollsprint den Ball vor sich hertreiben und ab 20 Meter schießen, sondern bei so einem Torschussrundlauf habe ich ja einen Abstand von, lass es 8 Meter sein zum Tor, dann dribbeln sie 3 Meter durch einen Hütchenwald und schießen aus einer sehr, sehr, sehr langsamen Aktion, weil ich ja nicht Tempo machen kann durch so einen Hütchenwald, schieben sie das Ding ins Eck. So, also das ist ja jetzt keine Maximalbelastung, das glaube ich eben nicht, wie jetzt bei irgendwelchen gesetzten Bällen, die ich von der Strafraumkante schieße, mit voller Wucht, sondern ich glaube, das ist eher nachrangig zu beachten. Vor allem betrifft es immer nur 2, 3 Spieler in der Mannschaft und die Spieler, die müsste ich mir sowieso mal rausnehmen, wenn die schon in der FE die Jugend Probleme damit haben.
Ja, mir fällt ja auch ein, dass wir das den Vereinen auch immer wieder empfehlen. Also oft ist ja dann die Frage in so einer Sitzung, da kommt dann das Thema Dehnen auf und Aufwärmen. Und da sagen wir denen ja auch, hey, es wäre eigentlich cool, wenn ihr ein zentrales Aufwärmprogramm hättet. Da gibt es 1000 Stück im Internet. Da gibt es auch wahrscheinlich 10.000 bei YouTube und auch bei uns auf der Plattform.
Bei uns auch.
FIFA 11 Plus Kids Programm, das ja nachweislich zu weniger Verletzungen führt. Und dass man da sagt, hey, Kids, irgendwie, bevor ihr den ersten Ball berührt, müsst ihr diese 5 Movement Preps Mobi-Stabi-Geschichten machen und dann dürft ihr euch einen Ball nehmen und alles machen, was ihr wollt. Und dieses Ding von Eigenverantwortung, das ist wichtig und ihr macht das selbstständig. Zwischen diesen, am besten, ich würde ein Feld aufbauen oder 2 Hütchen. So, die orangen Hütchen da drüben sind immer unsere Warm-Up-Station. Regel ist, bevor ihr den ersten Ball berührt, diese 5 Movement-Preps, dann los. Und dann, glaube ich, hätte auch keiner mehr Probleme mit so einem Torschussspiel zu Beginn oder auch irgendwie als Early-Bird-Übung. Und das wäre, glaube ich, ein perfekter Mittelweg auch. Also sie zur Eigenständigkeit erziehen, mich ein bisschen entlasten und wissen aber auch, dass sie körperlich ein Stück weit vorbereitet sind. Grundsätzlich sehe ich es so wie du. Nichts, was ein F-Jugendkind körperlich macht, hat ein Warm-up zu Beginn. Also wenn er zu Hause irgendwo losrennt im Garten, dann macht er das auch nicht mit vorherigem Aufwärmen, aber wir im Fußball scheißen uns da ein.
Das war mein erster Punkt. Sakko, was ist denn dein zweiter Punkt?
Ich habe mir da notiert, KinderfußballtrainerInnen brauchen eine Storytelling-Ausbildung. Ich habe dieses Jahr eine Gruppe trainiert für einen längeren Zeitraum.
Dieses Jahr oder letztes Jahr?
Ja, 23. Ich bin da bin ich noch nicht ganz drin. Für einen längeren Zeitraum. Und zwar eine kleine Gruppe aus 8 Kids, E-Jugendalter. Und wir hatten verschiedene Themen. Wir hatten einmal eben das Thema dann Torschuss. Und ich habe denen erklärt, was es mit dem Zielen zu tun hat. Mir ist auch da wieder aufgefallen. Und ich hatte es in der Folge schon mal beschrieben, dass die halt einfach aufs Tor schießen. Also es wird halt aufs Tor geschossen, aber es gibt keine genaueren Ziele und dadurch wird oft auf den Torwart geschossen. Und dann habe ich denen in der Geschichte erzählt. Sagt, hey, kennt ihr Thomas Tuchel? Ja, kennen wir. Wo ist denn der aktuelle Trainer? Ich glaube, da war er noch bei PSG, wenn mich nicht alles täuscht. Wisst ihr, was der sein Stürmern erzählt? Wisst ihr, wer da alles mitspielt in der Mannschaft? Da haben sie 2, 3 Namen genannt, hat gesagt, ja, wisst ihr, was der denen sagt, damit die mehr Tore schießen an den Spielen am Wochenende? Nee, wissen wir nicht. Er wollte das wissen. Er wollte mich wissen. Der sagt denen, die müssen aufs kleine Netz schießen. Und dann bin ich mit denen zum Tor gelaufen und habe gesagt, das kleine Netz ist hier links und hier rechts, die Fläche zwischen Pfosten und hintere Torstange, dieses seitliche Netz, das im Tor hängt. Und das müssen sie mit dem Ball treffen. Heißt, der sagt dir nicht, schießt aufs Tor, weil dann geht der Ball oft vorbei, geht auf den Torwart, sondern der sagt denen, schießt aufs kleine Netz. Was passiert dadurch? Ja, die müssen sich mehr konzentrieren, die müssen genauer schießen und so weiter. Und dann ging es weiter und ich habe gemerkt, wie sehr sie die Geschichte beschäftigt hat, weil es dann im nächsten Training auch nochmal Thema war. Und jetzt rein subjektiv hatte ich auch noch das Gefühl, dass sie erfolgreicher sind in den Torabschüssen, aber das kann ich jetzt auf Datenbasis nicht bestätigen. Und da ist mir dann auch wieder letztes Jahr klar geworden, also welche Macht eigentlich diese Geschichten dann auch entwickeln können. Und das eben nicht nur, und ich glaube, oft wird es nur so benutzt, über Motivation. Ja, warum wir uns jetzt hier den Arsch aufreißen müssen, warum wir Vollgas geben müssen. Die Halbzeitansprache ist ja dann auch oft auf Motivation ausgelegt. Finalspiel auf irgendeinem Turnier und so weiter. Aber das im Training zu benutzen, um Coaching-Inhalte präziser und nachhaltiger in die Köpfe der Kids zu bringen, ich glaube, das wird noch zu wenig benutzt. Also Bilder und Metaphern zu kreieren, auch durch die eigenen Wörter. Und jetzt ist dann das Coaching dann für die Jungs danach halt immer gewesen, kleines Netz. Hast du aufs kleine Netz geschossen? Auf welches kleine Netz zielst du? Wie trifft man das kleine Netz am besten? Also es ist ein Wording und eine Geschichte, die ich problemlos über Monate hinweg im Training immer wieder aufgreifen kann und die Kids sofort wissen, um was es geht. Und das war für mich nochmal so schade, dass es in der bisherigen, wir haben es auch nicht drin, das muss ich auch sagen, dass es aber bisher in der Ausbildung irgendwie gar kein Thema ist. Das heißt dann immer, sprecht in Metaphern und in Geschichten, vor allem bei den ganz kleinen Kindern, also Bambini-Übungen sind halt mit Lava und Dinosauriern und so. Aber das irgendwann umzumünzen zu, okay, wir verpacken Coaching auch in kleine Geschichten oder Metaphern. Das kommt zu kurz, aber bringt mich auf die Idee, dass wir vielleicht dieses Jahr ein kleines Storytelling-Modul bei uns auf die Plattform packen. Also, weil es da draußen Experten gibt, die sich das Thema zutrauen und mit uns fußballspezifisch aufbereiten wollen. Wir sind bereit.
Spannend, ja. Ich sehe es vor allem interessant, das mal auch in ältere Jahrgänge dann zu übertragen. Also klar, wir sprechen immer vom Kinderfußball und ich kann mich da noch an unsere Zeit in Hoffenheim erinnern, als es da eine Fortbildung gab von einer BFV-Mitarbeiterin in der Kunstrasenhalle in Hoffenheim.
Ich erinnere mich.
Die hat da ein Feuerwerk mit dieser Bambini-Mannschaft abgerissen, ohnegleichen mit irgendwelchen Plüschtieren und also war für mich die beste Bambini-Einheit, die ich in meinem Leben je gesehen habe, weil sie halt irgendwelche Dino-Kuscheltiere und irgendwas mit dem Weltall erzählt hatte.
Da wolltest du am liebsten mitmachen, ne?
Also du wolltest am liebsten mitmachen und drumherum standen halt irgendwie 50 erwachsene Trainer und in der Mitte sie mit den 20 Bambini-Kindern. Weltklasse. Und das aber auch zu übertragen auf den älteren Fußballbereich sozusagen. Das fände ich mal spannend und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die das auch in der CBA oder vielleicht auch im Herrenbereich nutzt. Dann schreibt uns das gerne mal hier bei Spotify in die Kommentare rein. Kann man ja mittlerweile machen. Oder ihr schreibt uns gerne eine Mail dazu. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das denn nutzt, das Ganze. Mein zweiter Punkt ist, und der fasst zumindest diese kleinen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, so ein bisschen auch zusammen. Im kleinen Anfang Praktiken im Verein zu ändern, ist meist nachhaltiger, als immer das große Ganze zu Beginn ändern zu wollen. So. In der täglichen Arbeit mit Vereinen fällt mir immer eins auf. Es wird, gut, das ist wahrscheinlich eine deutsche Eigenheit, es wird immer nur genörgelt und es ist alles schlecht und es geht nichts voran. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, es wird immer versucht, gleich das große Rad zu drehen bei Maßnahmen und bei Veränderungen, die man im Verein erzielen möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, am wirksamsten wird man, wenn es eine Mischung ist, dafür braucht man, also wenn es quasi große Maßnahmen, große Räder gibt, die man versucht zu bewegen durch eine Strategie, die man sich ausarbeitet, durch ein Konzept, das man irgendwie gemeinsam erstellt und zeitgleich dazu dann die Praktiken im Kleinen ändert. Realitätsnäher bei vielen Trainern, die jetzt irgendwie einen Verein haben, der halt vor sich hin vegetiert und jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig macht, ist es dann doch im Kleinen Änderungen einzuführen. Es geht los bei das, was du jetzt beschrieben hast als Beispiel mit dem Aufwärmprogramm. So Klassiker wäre, ja, in der Trainersitzung sagt, hey, wir bräuchten eigentlich mal ein Aufwärmprogramm für die ganze Jugend. So, und lass uns das mal ausdrucken und dann drehen wir vielleicht Videos ab noch und dann drucken wir Handouts aus und vielleicht brauchen wir eigentlich noch eine App dazu, die das Athletiktraining irgendwie aufbereitet. Nee, Bullshit. So, überlegt euch 5 Minuten lang 5 Übungen, wo ihr sagt, die passen für uns, da sind wir d'accord damit und setzt die bei euch in der Mannschaft ein, probiert es aus, seid euch bewusst, dass diese kleinen Maßnahmen auch nur eine kleine Zielgruppe sozusagen erreichen wird. Bei eurer D-Jugend, wenn ihr sagt, ihr müsst es selbstverantwortlich machen vor dem Training, dann werden das nicht alle 20 oder 18 Jungs auf einmal machen, sondern 10 Stück fangen damit an, die vielleicht ein bisschen ambitionierter sind. Und irgendwann wird diese Praktik, die ihr eingeführt habt, wird sich über mehrere Wochen wird sich das reinentwickeln in die Mannschaft und irgendwann ist es ein Selbstläufer. So. Und dann muss ich nicht groß mit einem Workshop arbeiten oder muss irgendwie mit einem großen Primborium das versuchen aufzusetzen, sondern wirklich mal zu versuchen, mit kleinen Praktiken, kleinen Änderungen versuchen, wirksam zu werden. Ich glaube, das hilft bei Vereinen. Vielen Vereinen würde das extrem weiterhelfen.
Das war meine Haustürklinge, die man da gehört hat. Das ist nur zur Info. Ich bin so 100% bei dir. Und ich meine, dass mit einer der häufigsten Anfragen, die wir so bekommen im ersten Schritt ist, wir brauchen so Lernziele für jedes Jahr. Der D-Jugendtrainer soll aus der E-Jugend eine Mannschaft bekommen, wo er weiß, was die schon können. Das ist so der klare und irgendwie klassische Gedanke, der entsteht, vor allem wenn man an so konzeptionelle Arbeit denkt. Und dabei ist das mehr so das Endergebnis, aber die Maßnahmen und die Schritte sind ja viel kleiner und viel früher. Und da muss man auch hingehen und sagen, Moment, also, dass du jetzt da deine ganzen Trainer auf einen Schlag verändern kannst und die so einem Masterplan folgen, das ist unmöglich. Vielleicht sollte man eher low-hanging fruits identifizieren. Also was ist denn das, wo wir mit einer kleinen Änderung große Effekte erzielen? Und das ist halt sowas wie, ey, was machen wir eigentlich zu Beginn in jedem Training in den Mannschaften? Dann haben wir 2 Trainer von 8, die halt die Kinder warm laufen lassen, 2 Runden im Kinderfußball. Und das zu vereinheitlichen und zu sagen, okay, liebe Leute, wir haben uns überlegt, was Kindern Spaß macht zum Warm-up, haben uns entschieden als Verein, wollen wir so eine Vereinsidentität im Warm-up schaffen und das ist jetzt diese 5 Übungen Movement Preps und eine Torschussübung. Und dann dürft ihr mit dem Training loslegen, wie ihr es geplant habt. Und die Veränderung ist irgendwie massiv motiviert der Kinder, die pünktlich kommen, Eltern, die von ihren Kindern berichtet bekommen, dass es so viel Spaß macht, was sie zu Beginn gemacht haben. Die Eltern sehen ja auch immer den ersten Teil des Trainings. Und das hat, glaube ich, so viele Effekte hinten raus, dass ich dann dass man sich dann im nächsten Schritt nochmal hinsetzen könnte und sagen, ja, okay, wir haben es jetzt vereinheitlicht vor 2 Monaten. Was ist so die Rückmeldung, die ihr erhaltet, euer Gefühl dazu? Und dann stellt man fest, die Leute finden es gut. Und dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, hey, glaubt ihr, es macht Sinn, dass wir das für andere Teile des Trainings auch noch machen? Und am Ende kommt eben einheitliche Trainingsstruktur und so weiter raus. Wir in unseren Projekten, wir können es ja durchaus noch ein bisschen größer angehen und sagen, wir definieren euch so einen Katalog, in Anführungszeichen, das ist ja bei uns immer ein bisschen anders, aber wir strukturieren euch diese Prozesse durch, weil wir sie auch euch vor Ort zeigen können, weil wir eine umfangreiche Videoplattform haben, die das ergänzt und weil wir die Zeit haben, die Leute, also das so aufzubereiten, dass es mundgerecht ist für jeden Trainer, unabhängig vom Leistungsniveau. Das ist ja unsere Dienstleistung. Ich baue ja mein iPhone auch nicht selbst, sondern ich kaufe es halt ein von jemandem, der es davor gebaut hat. Und hier haben wir es auch so. Aber wenn es jemand mal angehen möchte, dann ist, glaube ich, das, was du beschreibst, absolut der richtige Punkt. Man hat dann immer sehr große Ziele zu Beginn.
Ja, und vielleicht ist es also Angebot von unserer Seite, wenn ihr da auf sowas Lust habt, vielleicht auch im Kleinen mit uns zu beginnen, dann kontaktiert uns da gerne, also entweder Sakko oder mich über LinkedIn oder an info@advance.football. Vielleicht gibt's da ja genau das. Also vielleicht habt ihr eine Idee, die ihr gerne umsetzen möchtet und wir sollen euch dabei unterstützen. Da sind wir sehr, sehr offen für. Sakko, dein dritter Punkt.
Ich begebe mich jetzt aus dem klassischen Breitensport so ein bisschen raus hin zu den Leistungszentren in Deutschland. Da ist der Titel für meinen Punkt, ist Leistungszentren müssen ihre, in Klammern Trainer, Arbeit professionalisieren und nach oben vermarkten. Was meine ich damit? Wir hatten dieses Jahr einige Projekte in verschiedenen Leistungszentren und haben festgestellt, dass gar nicht immer entscheidend ist eigentlich die Qualität der Arbeit, die im Nachwuchs gemacht wird, sondern oft ist es auch davon abhängig, wie der Weg nach oben denn gestaltet wird. Und wenn man jetzt an Ajax Amsterdam denkt, Benfica Lissabon, auch jetzt Eindhoven, die haben einfach eine hohe Durchlässigkeit aus dem Nachwuchs in den Profibereich. Und das weiß man. Also so reden die Leute auch darüber. Und man hat lange Zeit über Barcelona auch so geredet mit ihrem La Masia. Und da hieß es, also jeder wusste so, okay, Barcelona ist das Nonplusultra, was Nachwuchsarbeit angeht. Und dieses auch nach außen publik machen, bekannt machen, sorgt ja auch intern im Verein wieder für einen Druck. Okay, also wenn jeder so gut spricht über unsere Nachwuchsarbeit, dann müssen wir auch gucken, dass wir da irgendwie mal einen oben durchbringen. Und das ist oft nur eine Entscheidung und also eine Frage der Entscheidung der Funktionäre und weniger der Qualität des Outputs des Leistungszentrums. Also 99,9% der Nachwuchsspieler sind eben nicht besser als deine aktuellen Platz, also deine Starting 11 am Wochenende. Aber man braucht halt einen Prozess und die Geduld zu sagen, der wird aber einer, der sich da rein entwickelt. Und da fehlt so ein bisschen und da würde ich sagen, okay, die Arbeit in diesem Bereich verzahnen mit den Profis, aber auch klare Prozesse schaffen, wie so eine Implementierung in dem Profikader aussieht. Also was ist denn der Prozess? Welche Schritte muss der Spieler durchlaufen? Wie sehen unsere Abstimmungen auch strukturiert dazwischen aus? Das ist alles, was ja fehlt. Und dazu würde ich jetzt, und das ist so mein Eindruck aus meiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit, ich mache ja Trainingsanalysen im Bereich U17, 19 und Profi beim Bundesligisten. Heißt, ich schaue mir die Spielform an und vergleiche die Druckbedingungen, die Ballaktionen, die Ballaktionszeit und die Ballaktionsdichte in diesen vergleichbaren Spielformen miteinander, um festzustellen, ob es da Unterschiede gibt. Und diese Grundüberlegung, nämlich zu sagen, wie groß ist denn die Lücke zwischen Trainingsanforderungen U19 und Trainingsanforderungen Profis oder U23, wenn es noch eine dazwischen gibt, um dann zu sagen, okay, diese Lücke, die wir jetzt identifiziert haben, die schließen wir über folgende Maßnahmen. Und dann ist es halt vielleicht Fortbildungsmaßnahmen für den U19-Trainer, weil es für den nicht darum geht, ob er Platz 3 oder 7 wird in seiner Liga, sondern um am Ende der Saison diese Lücke im Laufe der 2 Jahre oder einem Jahr, die er die Spieler da hatte, so weit zu schließen, wie es nur möglich ist. Weil das vereinfacht den Schritt quasi auf das Zielniveau. Und das ist ein Prozess, den kannst du glasklar aufstellen, definieren und dir als Leistungszentrum auch die Daten noch zusätzlich zu deinen Worten auf deine Seite holen, um der eigene Promoter zu werden, im Kampf mit dem Sportdirektor und dem Cheftrainer der Profis oder dem Trainerteam, damit die Durchlässigkeit steigt, damit die Spielminuten für Nachwuchsspieler steigen und so weiter. Und diesen Prozess musst du glasklar unterstützen und nicht nur durch allgemeines Gerede darüber, dass die noch nicht weit genug sind, die sind noch nicht bereit für Männerfußball, die müssen sich erstmal daran gewöhnen. Ja, ist doch alles klar, aber wie sieht der Prozess denn aus? Also es wird immer so auf Zufall beruht. Ich habe da auch eine interessante Studie, ich schweife ein bisschen ab, ich versuche es kurz zu halten, interessante Studie dazu gesehen, was so soziale oder kulturelle, atmosphärische Themen sind innerhalb des Teams. Weil da ging es auch darum, okay, die Profis in der Kabine sitzen zusammen und da kommt dieser U17 oder U19 Nachwuchsspieler, der jetzt dabei sein soll. Und die reden über den neuen Hauskauf oder die Miete oder ihr neues Leasing und über ihr Sexleben. Und da sitzt der 17-, 18-Jährige daneben, der bei keinem von diesen Themen mitreden kann. Also einen sozialen Anschluss zu finden, ist dann halt auch nochmal in dieser exklusiven Gruppe super schwierig. Heißt, ich habe einen Spieler, der ultra nervös ist, der im Training wahrscheinlich dazu neigt zu überpacen, der aber niemanden hat, der ihn so richtig auffängt in diesem Mannschaftsgefüge. Also ich könnte es ihm fast nicht noch schwerer machen. Und dann wundere ich mich darüber, dass es nicht klappt. Und da ist irgendwie für mich die große Erkenntnis gekommen im Laufe des zweiten Halbjahres 23. Das funktioniert strukturierter. Und dann erziele ich auch kurzfristig Ergebnisse. Und mit kurzfristig meine ich innerhalb von 12 Monaten, max.
Spannend. Ich bin gespannt, was deine Arbeit zutage trägt, was das sportlich-inhaltliche angeht. Alles, was dieses zwischenmenschlich-soziale angeht, das ist sicherlich ein Riesenthema, aber auch irgendwie schwer zu greifen. Vielleicht machen wir da nochmal einen Deep Dive mit dem einen oder anderen Podcast-Gast. Da hätte ich auf jeden Fall Lust. Fällt mir gerade ein, in den kommenden Wochen wird ein Podcast mit Vincent kommen, der U18 bzw. U19-Trainer von PSV Eindhoven. Und das, was wie er es beschreibt, weil ich ihn auch gefragt hatte, also das Interview wurde schon aufgenommen, wir haben es nur noch nicht veröffentlicht, was denn so besonders ist in seinen Augen bei PSV. Er hat ja auch da als Spieler gespielt, ist dann weg, Co-Trainer gewesen in Wolfsburg, jetzt wieder U19-Trainer. Er sagt einfach die Kultur und die Menschen dort. Und ich glaube, das ist da vielleicht ein wahnsinnig großer Bestandteil des Erfolgs der PSV Eindhoven Nachwuchsabteilung, dass sie eine Kultur geschaffen haben, wo Spieler auch irgendwie zu Profis reifen können. Aber, wie gesagt, wir schweifen ab. Das machen wir mal ein andermal und das Interview mit Vincent kommt auch bald. Mein dritter Punkt ist kein dritter Punkt, denn ich habe mir überlegt, der dritte Punkt, den dürft ihr uns sozusagen zuspielen. Also, ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie ihr das macht. Erstens, ihr kommentiert bei Spotify unter der Episode. Das kann man einen Kommentar schreiben. Ihr könnt es da reinschreiben. Zweitens, ihr schreibt uns eine Mail an content@advance.football.
Oder Info, ist egal.
Oder Info, aber Info kriegen wir so viele. Oder, was ihr auch machen könnt, ich packe die Handynummer nochmal in die Shownotes. Ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben oder noch besser eine Audio-Message machen, also eine Memo. Und dann können wir sie hier abspielen. Sagt da gerne euren Verein, euren Namen, welche Jugend ihr trainiert und was eure Erkenntnis 2023 war. Dann können wir das vielleicht mal sammeln und so 5, 6, 7, 8, 100 Stück, wer weiß wie viele, hier abspielen. Und dann können wir unser gemeinsames Wissen so ein bisschen teilen. Das war der kleine Jahresrückblick 2023. Jetzt gibt's eine Premiere, denn Sakko, es gibt eine neue Kategorie. Ich wollte anstatt dem Pfeifen eigentlich einen anderen Jingle nehmen. Ich hätte gern dieses von Friends, das Intro-Lied.
Da bekommen wir, glaube ich, Ärger.
Kostet aber Geld, deshalb bleiben wir mal beim Schiri-Pfeifen noch. Auf jeden Fall heißt die neue Kategorie Advanced Football Family and Friends. Was ist das? Das ist eine Kategorie, in dem Freunde, Wegbegleiter, Zuhörer, wer auch immer, uns Sprachnachrichten schickt und uns Ideen mitgibt, über die wir diskutieren sollen und auch Erkenntnisse, die wir so ein bisschen einordnen können. Das geht vom Profitrainer bis hin zu NLZ-Trainern über sportlich Verantwortliche bis zu Breitensporttrainern. Und wir starten diese Kategorie mit einer Sprachnachricht aus Bochum. Wichtig, kein Profitrainer, sondern ein Breitensporttrainer, aber hört mal selbst.
Jedenfalls, was mich als 2014er Trainer, also Jungjahrgang E-Jugend interessieren würde, ist halt eben, wann man am besten über die Mannschaftsformation und die Aufgaben der einzelnen Spieler am Spieltag spricht. Also es geht einfach darum, ich komme aus Bochum, ich habe hier das Leistungsnachwuchszentrum vom VfL Bochum direkt neben mir und gucke mir da auch mal U10-Spiele an Und da ist mir eben aufgefallen, dass einige Trainer 5 Minuten vor Anpfiff die Taktiktafel rausholen und dort mit den Kindern was besprechen. Ich habe das immer so gemacht oder mache das so, dass ich das in der Kabine mache. Das heißt, wir sind dann so ungefähr 30 Minuten vor dem Spiel. Und da frage ich mich natürlich, ist das sinnvoll? Oder macht es mehr Sinn, halt eben 5 Minuten vor dem Spiel das Ganze zu tun, damit das vielleicht auch besser in Erinnerung bleibt? Stell mir das natürlich aber auch schwierig vor dem Spiel, also diese 5 Minuten, ob die dann ausreichend sind, vor dem Spiel das zu tun. Also da wäre halt einfach meine Frage, wie es so am sinnvollsten ist, die Aufstellung bekannt zu geben und die Formation und die Aufgaben dazu. Macht es eher Sinn, das in der Kabine zu tun? Dann wären wir so eine halbe Stunde, 40 Minuten vor Anpfiff. Oder halt eben so, wie ich es beobachtet habe, bei einigen Trainern wohlgemerkt im Nachwuchsleistungszentrum hier in Bochum, das 5 Minuten vor Anpfiff zu tun. Ja, wäre cool, wenn ihr das mal thematisieren könntet. Beste Grüße aus dem schönen Bochum. Ciao.
Das war unser erster Einspieler. Was ist dein erster Gedanke dazu?
Also erstmal finde ich die Rubrik jetzt schon geil. Ich glaube, dass die Hürde für viele dann eine Frage zu stellen und irgendwie den Sachverhalt auch ein bisschen in seiner Gänze darstellen zu können, so viel einfacher ist. Wir hatten uns ja auch schon öfter drüber unterhalten, also eine Sprachnachricht, wenn die halt eine Minute geht, dann verstehst du wirklich auch den Kontext dahinter. Anstatt, wenn jemand das in 3 Sätze pressen muss und du das falsch verstehst und er sagt, ah nee, Moment, so habe ich es gar nicht gemeint. Also, mega. Vielen Dank für diese Einsendung. Und ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu und ich glaube, muss auch so ein bisschen das Setting einmal erläutern. Also im besten Fall habe ich ja A, keine Auswechselspieler, weil Formationen erklären und Aufgaben bedeutet ja auch immer, da sind ein paar dabei wahrscheinlich, die erstmal nicht spielen. Muss nicht schlimm sein, auch je nachdem, wie ich die Wechsel gestalte und so weiter. Aber ich habe jetzt auch wieder eine Mannschaft gesehen, die gehen halt grundsätzlich nur mit einem oder maximal 2 Auswechselspielern auf ein Turnier oder sowas. Weil sie halt sagen, die sollen halt maximal viel spielen und wenn er halt ein bisschen platt ist, dann ist er halt ein bisschen platt, aber ich brauche nicht ständig 7 frische Kids. Ja, das also mal dazu. So, jetzt gucken wir uns irgendwie dieses Halbzeitmodell an, das wir auch bei uns auf der Plattform erläutern. Das ist dieses Rom-Modell. Also wie gehe ich in einer Halbzeit vor, wie strukturiere ich eine Halbzeitpause bestmöglich? Und da gibt es ja dieses Ruhe, Orientierung, Motivation. Heißt, die kommen aus dem Spiel, ich beballer die nicht gleich mit Inhalten, sondern die trinken erstmal was, setzen sich hin, kommen ein bisschen runter. Dann gebe ich ihnen Orientierung. Orientierung ist eben taktischer Natur in der Regel. Welche Aufgaben erwarten uns? Keine Reflexion zur ersten Hälfte, Ausblick auf die zweite und dann die Motivation. Also jetzt haben wir wieder Bock, wollen wieder Gas geben und ich erhöhe das Aktivierungsniveau sozusagen bei den Spielern wieder und wir gehen raus. Vorm Spiel, wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich habe die Formation auch immer ganz kurz vor, also bevor wir auf den Platz gehen, eigentlich den Kids mitgeteilt. Heißt, wir haben erstes Warm-up gemacht. Auch deswegen, weil dazu sei gesagt, man muss immer aufpassen zwischen Ableitungen aus den Leistungszentren. Die Kids, die ihr da sieht, in der U11 von Bochum oder in der U10 vom VfL Bochum, die haben eine extrem hohe Wettkampferfahrung. Also die haben schon 500 Taktiktafeln kurz vorm Spiel gesehen. Und natürlich bekommen sie Sachen jetzt besser umgesetzt mit dieser Kürze zum Spiel. Die spielen so viel mehr als eine durchschnittliche Mannschaft im Breitensport, die eben in der Staffel 10 Spieler hat und 2 Hallenturniere. Also die spielen ja 50 Leistungsvergleiche und dazu nochmal 30 Turniere in der Halle. Und das seit 2-3 Jahren mehr. Heißt, da haben wir ein extremes Gefälle. Also aufpassen zu sagen, ich erwarte das auch. Also die sind ja genauso alt. Wenn die das können, dann können wir das auch. Es ist dieser Erfahrungswert im Umgang mit diesem Tool, Taktiktafel und Formation generell als Konstrukt. Ja, deswegen auch da ist mein Bericht jetzt quasi aus dem Leistungsbereich, weil mir das geholfen hat, die Spannung im Warm-up hochzuhalten, dass einfach alle konzentriert sind, sonst, Jörsch, du weißt, wie es ist, wenn der Trainer sagt, du spielst nicht, dann musst du ins Warm-up, dann weiß ich, wer sich dreimal den Schuh bindet, und das warst du,
Ich hatte beim Anhören, habe ich mir auch schon gerade überlegt, wie das bei den Herrenmannschaften ist, wenn Freitagabends nach dem Abschlusstraining die Startelf bekannt gegeben wird, wer sich Freitag und Samstag die Birne rausknallt. Das waren die, die auf der Bank saßen.
Ja, ist ja so. Und bei Kindern ist es ja nicht anders. Also es ist ja, also klar, ich meine, da ist die Wahrscheinlichkeit, eingewechselt zu werden, mal deutlich höher. Aber warum muss ich jetzt noch aufpassen, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, ich spiele erstmal nicht? Heißt, ich würde es auch immer erst nach dem Warm-up machen. Aber, und jetzt weiß ich nämlich nicht, was gemeint ist mit diesen 30 Minuten vor dem Spiel. Machen die danach noch die Erwärmung? Oder sind die 20 Minuten in der Kabine und da wird Taktik erklärt? Wenn es Ersteres ist, sage ich, ist irgendwie noch okay, hat aber zum Nachteil, dass vielleicht die Kids, die nicht kicken und die Pause zum Spiel lang ist. Wenn es Letzteres ist, dann würde ich die Taktikbesprechung nochmal massiv überdenken. Rein vom Gefühl, um jetzt möglichst pragmatisch, praktisch, inhaltlich zu sein, würde ich sagen, das Warm-up mit allen, danach 5 Minuten, 8 Minuten vorm Spiel zusammenkommen, dass sie eben auch nochmal durchatmen können und nicht von der Erwärmung noch müde sind, vom Aufwärmen vorm Spiel. Ich bin trotz alledem ein Freund von der Visualisierung. Ich habe in einem Beitrag letztes Mal im Podcast auch schon drüber gesprochen, dass diese Tische mit diesen Figuren drauf sein kann oder eben eine klassische Taktiktafel mit Magneten. Und ich ihnen dann grundlegend sage, guck mal, so stehen wir auf dem Platz als Startposition. Ich muss jetzt mich für 6 entscheiden, die auf diesen Startpositionen beginnen. Und es ist der und der oder die und die. Als Mannschaft haben wir eine große Aufgabe. Ich würde der Halbzeit einen Titel geben, eine Überschrift. Die Headline, die in der Zeitung stehen soll für die erste Halbzeit. Was wäre das? FC Buxtehude überrollt mit hohem Anlaufen den Gegner. Was ist hohes Anlaufen? Ganz weit vorne, sobald der Torwart den Ball rausspielt, dann überrollen wir die, da sind wir eine Walze. Das ist das Ziel als Mannschaft für die erste Halbzeit. Und wenn ich jetzt noch weitergehen will, würde ich auf dem Weg zum Spielfeld noch mit dem einen oder anderen Spieler eine persönliche Aufgabe definieren. Hey, du bist unsere, keine Ahnung, wir spielen 3-2-1 und Tannenbaum, du bist unsere Spitze, du bist ganz vorne. Für dich ist am allerwichtigsten, dass wir als Walze funktionieren, das. Und dann gebe ich ihm diese eine Aufgabe noch mit. Und jetzt bin ich der Pep Guardiola des Kinderfußballs, wenn ich das auch noch mit so einem Zielwert versehe. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass ich ihm sage, was deine Aufgabe für die erste Halbzeit ist, neben dem Tore schießen, was du sonst so machst, ist es, 3-mal zu schaffen, dass folgendes Ding passiert. Und jetzt habe ich die besteingestellte E-Jugendmannschaft Deutschlands vorm Spiel, indem ich innerhalb von 5 Minuten eigentlich denen alles erkläre, was sie brauchen und dann in 1-2 persönlichen Gesprächen zentrale Aufgaben noch mitgebe. Was es cool macht, weil die Kinder, glaube ich, ein Gefühl von Wirksamkeit bekommen. Also ich mache jetzt nicht irgendwas, sondern ich bin halt ein Teil dieser Mannschaft in meiner Funktion da ganz vorne und ich weiß ganz genau, was der Trainer von mir möchte. Und egal, ob ich einen Elfmeter verschieße und aus 1 Meter 3-mal den Torwart abschieße, ich habe diese eine Aufgabe aber gut gemacht und dafür bekomme ich dann auch mein Feedback von der Mannschaft. Dann kann ich als Trainer mich nämlich auch glaubwürdig hinstellen und sagen, Niklas, der hat ein super Spiel gemacht, weil wir davor besprochen haben, dass das und das wichtig ist. Dann muss ich gar nicht die Aufmerksamkeit davon lenken. Schade, dass du aber einen Elfmeter verschossen hast und nächstes Mal schaffst du es dann und so weiter. Da ist er ja eh traurig drüber. Und so, glaube ich, kann ich das verändern und umdrehen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ist es verständlich gewesen?
Es ist verständlich gewesen, du bist ein bisschen abgedriftet. Ja,
passiert.
Wir waren ja nur bei der Metastruktur, wann man sozusagen das Ding macht. Ich gehe damit bei den Zeitpunkten, die du genannt hast. Was ich mittlerweile fast noch wichtiger finde, ist irgendwie mir anzuschauen, vor allem bei einer E-Jugendmannschaft, wenn ich da 12 Spieler habe, dann kann ich das ja leisten als Trainer, dass ich halt jeden vor dem Spiel irgendwie so abhole, wie er oder sie das dann auch braucht. Und es gibt halt drei Spieler in meiner Mannschaft, mit denen muss ich über gar nichts sprechen sozusagen. Da weiß ich, die funktionieren. Da reicht es, wenn ich mit denen im Training spreche. Ich habe drei Stück, wo ich weiß, okay, den muss ich langsam und behutsam auf ein emotionales Level bringen, dass er funktioniert. Entweder nach oben oder nach unten regulieren in dem Fall. Dann habe ich noch drei Stück, die brauchen ganz viel Input inhaltlicher Natur. Dem muss ich genau diese Aufgaben auch nochmal konkret sagen, wie du es jetzt gerade definiert hattest. Und dann habe ich noch zwei übrig, das sind meine zwei Torhüter. die lassen wir außen vor, da ist egal. Nein, aber ich gehe mit auf jeden Fall.
Das war ein Witz.
Ha.
Extrem wichtig.
So Ironie funktioniert ja nicht im Podcast, stimmt.
Richtig. Okay. Aber ich sehe den Torwart auch, also den ich mit, außer mit halt deine Bälle, mit ein paar Aufgaben versehen kann. Je nachdem, wie, was meine Idee so im Spielaufbau zum Beispiel ist. Hey, das wäre irgendwie genial, wenn du es zweimal schaffst, dass du halt direkt den so und so anspielst, also den Sechser zum Beispiel. Heißt, sei da ruhig mutig, du musst nicht nur rechts und links die auf 2 Meter den Ball zuspielen, sondern wenn das geht, dann spiel den nach vorne an. Also, dass die im Spiel mit dem Ball auch so eine klare Aufgabe bekommen. Ich glaube, das kann man denen auch sehr gut mitgeben.
Definitiv. Sehr gut. Sako, wir haben schon 50 Minuten. Ganz schönes Brett. Wir sparen uns das letzte Thema für heute und werden das nächste Woche mit aufnehmen, sonst wird es zu lang. Hier nochmal aber zum Ende der Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr möchtet, dass mehr Leute das hören, über das wir sprechen oder ihr eigene Ideen habt, dann teilt das gerne mit eurem Umfeld. Ja, sagt beim nächsten Spieltag, beim nächsten Hallenturnier, hey, schau mal hier auf der, könnt ihr eure Spotify-App rausholen, Advanced Football, der Spieltrieb-Podcast, da gibt's interessante Sachen. Teilt es in eure WhatsApp-Gruppen. Wir haben ja auch oft auf Themen für Eltern, die eine Relevanz haben. Vielleicht kriegt ihr auch den einen oder anderen Elternteil als Betreuer oder Co-Trainer, Trainerin akquiriert durch so ein langsames Heranführen an diese Thematiken über das Medium-Podcast. Wir wären euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da helfen würdet, dass wir noch mehr in die Breite gehen können mit dem, was wir machen. Und ansonsten wisst ihr ja auch im Jahr 2024, unsere Videoplattform ist komplett kostenlos für Vereine. Meldet euch an, beziehungsweise meldet euren Verein an und auf jeden Fall mal vorbeischauen bei unseren Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, sei es YouTube, TikTok, LinkedIn und was es nicht noch sonst alles gibt. Coole erste Folge, ich bin gespannt. Sako, wir hören uns nächste Woche.
So machen wir es, Josh. Bis dahin.